des Predigttextes oder so. Es war gar nicht so einfach. Und ich wurde erinnert an eine Geschichte, wo zwei Kinder sich gestritten haben. Beide waren Kinder von verschiedenen Predigern. Und ja, jeder wollte den coolsten Prediger Papa haben. Und da hat der Erste hat gesagt, ja, mein Vater, der hat wirklich die Gabe, der kann einen Vers nehmen in der Bibel und kann hunderte von Predigten daraus machen. Und dann sagt der andere, oh, das ist ja wirklich cool. Aber mein Vater ist noch viel cooler. Er kann irgendeinen Vers aus der Bibel nehmen und immer dieselbe Predigt machen. Ja, ich bin eher der Zweite, der immer dasselbe Thema hat, was mir so auf dem Herzen liegt und was mir wichtig ist. Darum ist es heute nicht so das spezielle Weihnachtsthema, wo man vielleicht erwarten könnte, bei den schönen Lichtern hier, der Schnee fehlt aber, aber ich kann euch versprechen, dass vielleicht da etwas drin ist in der Botschaft, das ihr für Weihnachten gebrauchen könnt und anwenden könnt. Ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass wir hier so zusammen sein können vor Weihnachten. Und ich danke dir, dass du uns segnen möchtest, offene Herzen geben möchtest, mir hilfst beim Reden, bei dem Sagen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, vor 2,5 Jahren sind wir in Marokko gelandet, oder ein bisschen mehr als 2,5 Jahren. Und als wir dort gelandet sind, das war wirklich gewaltig. So, wir haben ja zuvor, ein Jahr vorher dafür gebetet, wir haben Bücher gelesen, wir haben mit Leuten darüber geredet. Aber dann in Marokko zu sein, wirklich, wir sind ja dort als christliche Geschäftsleute, das war wirklich gewaltig. Und dann jeden Tag konnte man neue Sachen lernen. Erstmal die Sprache, die Begrüßungen, all das. Und dann die ganze Kultur, wie die Leute sich verhalten und ja, und die ganzen Städte, das ist einfach gewaltig, wie schön das dort ist. Jede Stadt hat etwas ganz Besonderes und es ist wirklich ganz einzigartig. Und ja, und es gibt jeden Tag wirklich neue Sachen zu lernen und man freut sich wirklich auf den nächsten Tag, was der nächste Tag dann wieder bringen kann. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, werden wir versetzt in das Reich seines Sohnes. Das können wir lesen im Kolosserbrief 1, Vers 13. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also wir, als wir zum Glauben gekommen sind, sind versetzt worden auch in ein Königreich. So wie wir vor 2,5 Jahren in das Königreich Marokko gelandet sind, und dort gibt es auch einen König, den Mohammed VI., der das Land regiert, so sind wir, als wir zum Glauben gekommen sind, versetzt worden in das Reich Gottes. Und wir haben auch einen König. Und das Schöne jetzt daran ist, dass wir, so wie wir in Marokko lernen können, jeden Tag neue Sachen, die Kultur und all das, so können wir auch jeden Tag im Reich Gottes neue Dinge lernen. Und ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, wie wissbegierig ich war, genau mit Adrenalin gefüllt, wie so, als wir gelandet sind in Marokko, voller Enthusiasmus und Begeisterung. Und wir können jeden Tag neue Dinge lernen. Wir müssen gar nicht irgendwo hinreisen, in irgendwelche verschiedenen Länder, um irgendwas zu sehen, sondern wir können wirklich da, wo wir sind, im Reich Gottes neue Dinge erleben und sehen und kennenlernen. Der Umgang mit Menschen, aus seinem Wort, wie Gott Gebet erhört. Es gibt so viele unendliche Dinge, die wir lernen können. Und das hört nie auf. Das hört nie auf. Okay, mit der Zeit wird man ein bisschen abgebrühter, aber im Grunde genommen sollte das immer frisch sein und man sollte immer neue Sachen lernen. Ich möchte über einige Verse aus dem Kolosserbrief sprechen. Und diese Verse sind eigentlich ein bisschen anders als alle anderen Verse im Kolosserbrief, weil der Apostel Paulus über sein Leben schreibt. was denn in seinem Leben sich verändert hat, als er versetzt worden ist in das Reich Gottes. Und da öffnet er sein Herz und beschreibt, was sich nun in seinem Leben verändert hat. Und diese Verse möchte ich gerne lesen. Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Den wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Als Himmelsbürger hier auf dieser Erde leben, das ist das Thema. Wie lebe ich denn nun in dem Reich Gottes hier auf dieser Erde? Wenn wir die Verse anschauen, dann sehen wir, dass Paulus über sein eigenes Leben spricht. Er war aber noch nie in der Gemeinde. Die Kolossergemeinde hat er auch gar nicht selber gegründet, sondern Epaphras, das können wir lesen in Vers 7, hat wahrscheinlich die Gemeinde gegründet und er hat von ihm viel gehört und hat nun diesen Brief geschrieben an die Gemeinde und hat natürlich sehr viel über Jesus Christus geschrieben, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist in Vers 1 und wie wir nun jetzt uns verhalten sollen. Also es gibt auch viele Verhaltensaufforderungen, zum Beispiel in Vers Kapitel 3, so seid nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist und so weiter. Es sind viele Aufforderungen. In dem ganzen Brief ist es auch noch so einzigartig, da kommt das Wort in ihm vor. Und es bedeutet, wenn wir versetzt worden sind in sein Reich, dann sind wir auch in ihm und haben ganz viele Dinge erfahren und es hat unser Leben auch geprägt und verändert. Und hier in diesen Versen beschreibt er drei Aspekte, die sein Leben wirklich geprägt haben und die sein ganzes Leben eigentlich verändert hat. Das Erste, was er hier klar machen will, ist, dass wir erkennen, dass wir in einen größeren Plan eingebettet sind. Wir sind in einem größeren Plan eingebettet. Und das hat der Apostel Paulus total verändert, diese Sichtweise. Und er schreibt hier in dem Text, dass er in Vers 25, dass er einen Auftrag bekommen hat, dass er nun ein Diener geworden ist, dass er bereit ist, für diesen neuen Auftrag zu leiden. Und er tut er tut es auch mit Freuden, er setzt sich also ganz ein. Er ist an einer ganz großen Aufgabe hier beteiligt, ein ganz großes Projekt. Und dieses Projekt geht schon 2000 Jahre. Da haben sich so viele Menschen an diesem Projekt beteiligt, wie an kein anderem Projekt. Dieses Projekt ist so gewaltig, so toll, dass er bereit ist, wirklich mit ganzer Hingabe sich dafür einzusetzen, weil das sich wirklich lohnt, für dieses Projekt zu leben, weil das wirklich so groß ist, so gewaltig ist, so einzigartig ist, weltumspannend ist. Und das ist wirklich so gewaltig. Wir haben in Marokko, da gibt es in Casablanca die Hassan II Moschee in Casablanca, ist eine Moschee, da passen 80.000 Personen rein, das Dach kann man öffnen. Es hat eine halbe Milliarde gekostet. Eine halbe Milliarde, unglaublich. Sollte der höchste Turm haben mit 210 Meter, aber mittlerweile in Algerien ist es mit 285 Meter schon wieder übertoppt worden. Und man, ja, es geht ja immer höher, immer höher. Auf jeden Fall, das ist ein so unglaubliches, also man kann nur Bewunderung aussprechen an die Baumeister, die das, dieses Gebäude erbaut haben. Oder dann gibt es inzwischen Rabat und Saale, das sind eigentlich Rabat und Saale, das sind zwei Städte, so wie Villingen-Schwenningen. Und dazwischen haben sie einen Turm gebaut, den Mohammed den VI. 255 Meter, 55 Stockwerke. Gewaltiges Projekt in dieser Talebene. Gewaltig, von Weitem sieht man diesen Turm schon, es ist wirklich gewaltig. Ein riesengroßes Projekt. Wie viele Tausende von Menschen arbeiten an diesem Projekt? Unglaublich. Und ihr wisst, viele andere Projekte, die es in der Welt gibt. Aber dieses Projekt, an dem der Apostel Paulus hier arbeitet, ist viel größer. Das umfasst wirklich 2000 Jahre. Das umfasst so viele Menschen auf der ganzen Welt, die daran arbeiten. Und dieses Projekt ist, wie er hier schreibt, die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Er erfüllt, was an der Gemeinde noch fehlt. Er setzt sich ein mit seinen Gaben, was an der Gemeinde noch fehlt. Also, und diese Gemeinde ist kein steinernes Gebäude, sondern diese Gemeinde, wie Petrus da sagt, das sind lebendige Menschen, lebendige Steine. Es geht um Menschen hier, die Gott zum Glauben bringen möchte und zusammenführen möchte, dass sie einmal sein Leib ergeben. Die Gemeinde ist, das ist so ein gewaltig großes Projekt. Und er beschreibt hier, dass er nun ihr Diener geworden ist und sich alles hingibt, damit er dieses Ziel auch erreicht. Ich bin einmal in Krasnodar in Russland. Also wir haben dort eine Gemeinde gegründet und wir haben auch ein wunderschönes Gebäude gehabt. Wirklich toll gemacht, so zusammen. Wirklich, das war einfach gewaltig, das war so von Zigeunern angefertigte Rohbau und dann haben sie es verkauft und wir konnten alles, die Kacheln legen und alles, die Bühne machen, Vorhänge haben wir gehabt, alles. Es war so ein schönes Gebäude und ich war so stolz darauf. Dann habe ich einmal einen Leiter vom Flughafen abgeholt, es war so eine halbe Stunde Weg mit dem Auto quer durch Krasnodar durch und dann habe ich ihn gefragt, ja, hast du nicht Lust, auch mal die Gemeinde zu sehen? Weil ich wollte zeigen, was wir alles geleistet haben. Und er stellt mir die Frage, sind da Menschen? Und ich sage, nee, momentan nicht, da habe ich kein Interesse. Und das hat mein Leben vom Blick her total verändert. Es geht wirklich in Gottes Reich um Menschen. Und Paulus hat gesagt, dafür setzt er sich hier ein. Das ist das große Projekt, an dem er arbeitet. Und dafür sollen wir uns einsetzen. Warum die Gemeinde dein Lebensziel sein sollte. Die Gemeinde ist der Leib Christi. In 1. Korinther 12, Vers 12 heißt es, denn wie der Leib einer ist, so doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, ein Leib, so auch Christus. Wer Jesus liebt, der liebt auch die Gemeinde. Wer die Gemeinde liebt, der liebt auch Jesus. Die beiden Sachen kann man nicht voneinander trennen. Die sind nicht trennbar. Wir machen das manchmal. Und einmal kam eine Frau, ich war ja Pastor in Rostock, und da kam eine Frau auf mich zu und hat mich gefragt, um Rat gefragt, hat gesagt, ein junger Mann wirbt um mich. Und er sagt, er glaubt auch an Gott und ja, was soll ich machen? Wie kann ich herausfinden, ob er wirklich ernsthaft da dabei ist? Da habe ich einfach diese Antwort gegeben, liebt er die Gemeinde? Hat ihn gar nicht interessiert, die Gemeinde. Er ist gar nicht gekommen. Aber wenn jemand Jesus liebt, wenn jemand Gott liebt und es wirklich versteht, dann liebt er die Gemeinde. Das gehört zusammen, diese zwei Dinge. Die kann man nicht trennen. Also das Erste, warum wir die Gemeinde als Lebensziel haben sollten, weil die Gemeinde der Leib Christi ist. Und es gibt für jeden etwas zu tun. In Römer 12, Vers 4 heißt es, Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben. Egal, wo du stehst und was du drauf hast, du kannst es einbringen in Mitmachen. Einmal hat mich auch nach einem Vortrag ein Ingenieur gefragt. Er hat sich Gedanken gemacht, auch in die ferne Welt zu gehen, um das Evangelium zu verkündigen, und hat gesagt, dass er Ingenieur ist. Und hat er mich gefragt, ja, wie kann Gott mich gebrauchen? Ich habe gefragt, ja, was macht denn ein Ingenieur? Dann hat er gesagt, ja, was macht ein Ingenieur? Der macht Berechnungen, und wusste auch nicht so richtig, wie er das antworten soll. Und ich wusste auch nicht, ja, wo passt er denn überhaupt dahin in den Reich Gottes als Ingenieur? Wo kann man denn dann hier... Wisst ihr, wo er gelandet ist? In Pakistan, und hat Kraftanlagen gebaut, um Strom zu produzieren für Dörfer. Und dort lebt er mit seiner Familie und ist ein großes Zeugnis auch für diese Menschen. Also Gott hat wirklich für jeden einen Platz, jeder. Und da kann man Ingenieur sein oder kann man ein einfacher, ein anderer Mensch sein, der vielleicht putzt oder der bedient im Restaurant. Das ist egal. Gott kann wirklich in seinem Reich jeden gebrauchen. Und es geht um mehr als das Leben hier. Die Gemeinde hat eine Perspektive, die über das Leben hinausgeht. In Römer 11, Vers 25 heißt es, wenn die Vollzahl der Heiden zum Glauben kam. Also es gibt ein Zuende mit diesem Projekt. Ich meine, wir freuen uns ja auch, Berlin ist ja schon abgeschlossen, obwohl jeder dachte, das ist ein langes, ewiges Projekt. Und dann Stuttgart ist ja dann, dachten wir ja auch alles, das wird schon wieder das zweite ewige Projekt, aber die sind auch abgeschlossen. Und genauso wird es auch hier abgeschlossen, auch wenn es sich hinzieht. Petrus sagt, auch wenn es sich hinzieht, es wird doch ein Ende kommen. Und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird Gott die Gemeinde hier von dieser Erde nehmen. Dann wird sie entrückt werden. Dann wird sie in den Himmel sein. Also es gibt ein zu spät für die Menschen hier. Es gibt einen Moment, wo die Vollzahl der Heiden voll ist. Dann kommt keiner mehr zum Glauben. Dann ist es zu spät für jeden. Darum sollte jeder, der noch nicht an Jesus Christus glaubt, heute diesen Schritt tun, dass er mit dabei ist, denn er weiß nicht, vielleicht ist es ja heute Nachmittag um 3 Uhr fertig, dieses Projekt. Und die Vollzahl der Heiden ist zum Glauben gekommen. Die Vollzahl der Menschen sind zum Glauben gekommen. Darum, es geht wirklich, es ist hier ein zeitliches Projekt, das zum Ende kommt. Und ein letztes, die Gemeinde ist einfach cool. Wenn wir in Rabat sind, in der internationalen Gemeinde, 40, 50 Nationalitäten, die kommen zusammen, um Gott zu loben, wie wir das hier gemacht haben. Und es ist einfach so gewaltig, so toll. Egal aus welcher Sprache, welchen Hintergrund, du kannst zum Glauben an Jesus Christus kommen und du kannst Gott loben und preisen. Also wir sind hier als Himmelsbürger, hier auf dieser Erde, und sollen lernen, hier zu leben. Und das Erste ist, dass wir uns wirklich einsetzen für das große Projekt, die Gemeinde. Das ist das Projekt Gottes, an dem er arbeitet. Das sollte unser Ziel sein. Aber hier in unserem Text geht es jetzt auch noch weiter. Es geht darum, ein besonderes Wissen weitergeben, das lange verborgen war. In Vers 25, das ist ein Geheimnis, gab das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Und dann heißt es hier, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gläubigen im Alten Testament, die hatten viele Fragen. Und die viele Hauptfragen, die sie hatten, wie wird es mit dem Messias sein? Wann wird er kommen? Wie wird er sein Reich aufrichten? Und sie hatten viele Verheißungen im Alten Testament über den Messias. Aber sie wussten nicht, wie das denn funktionieren sollte mit dem Messias, wie das alles sein sollte. Die dachten, er kommt wahrscheinlich mit Macht und Herrlichkeit und wird die Römer zerschlagen, wird sein Reich aufrichten, wird König sein und dann regieren, das Volk Israel regieren. Aber sie hatten viele Fragen, viele, das war für sie gar nicht klar. Und solche Verse wie Jesaja 9, 6 und 7, dass er Frieden bringen wird, Gerechtigkeit, wie wird das eigentlich alles aussehen? Also er hatte wirklich, sie hatten viele Fragen über dieses Geheimnis. Und so gibt es auch heutzutage noch viele Menschen, die Fragen haben bezüglich des Lebens. Wozu sie leben, was sie machen, ja, wie das alles sein kann mit Gott. Viele, viele, viele Fragen haben die. Ich habe hier so eine kleine Magic Box, nenne ich das. Und das gibt es in Marokko sehr oft zu kaufen, also auf den Märkten. Und es hat einen geheimen Öffnungsmechanismus. Also man kann es nicht so einfach so öffnen, sondern man muss schon ein bisschen probieren. Ich habe das unserem Neffen mal, also eins geschenkt, so schon ein bisschen zurück, habe ich ihm das geschenkt. Ich habe gesagt, hier, das ist doch für dich, du bist ein Knobler, versuch das mal hier aufzumachen. Er hat mir am nächsten Tag gesagt, ich glaube, bis 3 Uhr hat er gebraucht, nachts. Aber er hat es geschafft, er hat es mir gezeigt und er hat es wirklich geschafft. Und dann die ganze Familie ist hellhörig geworden und hat gesagt, ah, wie geht es, wie geht es? Und er hat ein bisschen Unterstützung gegeben, so dass sie, ja, du bist schon ganz nahe dran und so. Und dass sie dann eigentlich die ganze Familie dann zum Schluss auch das aufkriegen konnten. Ich lasse es hier nochmal stehen, so könnt ihr nachher mal auch probieren, wenn ihr wollt. Aber ich nehme es dann nachher wieder mit. Das Geheimnis, das die Menschen jahrhundertelang suchen mussten, konnte nun geklärt werden. Es war Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Wahrheit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, lässt uns aufhören, das Erfüllende im Äußeren zu suchen. Also diese Wahrheit Christus in uns lässt uns aufhören, das Erfüllende im Außen zu suchen. Diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist ein bisschen länger her, aber ich finde, sie ist wirklich auch passend. Einmal habe ich mit einer Gruppe von Menschen gesprochen und ja, das waren Teenager und wir waren hier auf der Straße und haben ja mit den Leuten gesprochen und so habe ich dann auch gesagt, ja, die Frage gestellt, was macht euch glücklich oder was ist notwendig, damit ihr glücklich seid im Leben? Und sie haben gesagt, Gesundheit, eine Beziehung, einen guten Freund oder Freundin, einen guten Partner, gute Beziehung zu der Familie, ein guter Job und einfach diese äußeren Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn eins dieser Dinge fehlt, was ist dann? Ja, dann ist unser Glück auch angeknackst. Also wir brauchen diese Dinge. Und dann habe ich erzählt, und stellt euch jetzt nun mal einmal vor, dass in eurem Herzen, in eurem Leben eine Quelle wäre, die Glücklichsein produzieren würde, andauernd produzieren würde. Wärt ihr dann noch abhängig von den äußeren Sachen? Und sie sagten alle, nein. Wenn diese Quelle in unserem Herzen wäre und produzieren würde, ständig glücklich sein, dann wäre ich ja glücklich, egal was dann mit den Umständen wären. Und ich erklärte ihnen, dass es so eine Quelle gibt. Und Jesus hat ja gesagt in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Johannes 4, 14. Diese Quelle gibt es wirklich. Das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, das viele Jahrhunderte verborgen war, nun aber offenbart ist. Und dieses Geheimnis, das offenbart worden ist, ist Gottes Strategie, um die Menschen zu erreichen. Ihr müsst euch vorstellen, im Alten Testament gab es den Tempel. Der Tempel war an einem Platz Und all die Völker, die mussten dorthin kommen, auch das Volk Israel, mussten zu dem Tempel kommen, um Gott anzubeten. Also sie sind alle gekommen, einmal im Jahr, also mehr dreimal, wenigstens dreimal beim Pilgerfest, also beim mussten sie ja Opfer bringen. Aber dann sind auch andere Völker, wir wissen auch von dem Mann aus Äthiopien oder die Königin von Saba, die sind hingegangen, um Gott anzubeten. Also man musste zu dem Tempel gehen, um dort Gott zu finden, anzubeten, ihn zu ehren. Der Tempel war an einem Platz, er konnte sich nicht bewegen, die Menschen mussten dort hingehen. Jetzt ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und in Jesus Christus, er ist der Tempel des lebendigen Gottes. Er war eine Person und er konnte herumgehen, er konnte zu den so vielen Menschen sprechen, zu 5000 Menschen konnte er sprechen. Er konnte heilen, er konnte für die Menschen beten, er konnte lehren. Aber er war nur eine einzige Person. Er konnte nicht die ganze Welt erreichen, er war nur eine Person und sein Leben war limitiert von den Jahren. Er konnte nicht die ganze Welt erreichen. Und jetzt kommt die Strategie Gottes, die dich und mich betrifft. Nun vervielfältigt sich Jesus Christus in seinen Jüngern. Und ich werde euch den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist wird in euch Wohnung nehmen. Und ihr werdet den Tempel des Heiligen Geistes sein. Und nun die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung der Völker, die Hoffnung für deinen Nachbar, für deinen Arbeitskollegen. Die Hoffnung ist ganz nahe bei ihm. Der Tempel war an einem Platz stationär, die Leute mussten hinkommen. Jesus war eine Person, aber das reichte nicht aus, um die Menschen zu erreichen. Das war immer noch zu wenig. Und so hat Jesus sich, Gott sich eine neue Strategie überlegt, die so gewaltig ist. Christus in uns. Er wohnt in dir, in mir und durch uns kann er die Menschen um uns erreichen. Und das ist etwas ganz Einzigartiges, von dem Paulus auch hier schreibt. Er schreibt, dass ich das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Denen wollte Gott kundtun, das herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das ist so ein toller Plan Gottes, dass er die ganze Welt erreichen will. Wir haben gesehen, wie wir auf dieser Erde leben sollen, als neue Bürger des Reiches Gottes. Wir haben gesehen, dass Paulus davon schreibt, dass er ein gewaltiges Bauprojekt, an einem gewaltigen Bauprojekt arbeitet, an die Gemeinde. Und er sagt jetzt auch, die Methode ist Hoffnung, die Hoffnung in uns. Die lebendige Hoffnung. Damit können wir zu den Menschen gehen und wir haben etwas zu geben, wir können etwas weitergeben. Wir sind veränderte Menschen, wir haben etwas. Und das ist etwas ganz Einzigartiges. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen und unglücklicherweise sind wir in Politik auf das Thema Politik gekommen und haben dann ein bisschen rumgestritten. Es war nicht so fein, da dachte ich mir, was habe ich denn da gemacht und so. Warum? Ich wollte eigentlich gar nicht groß mich für eine Partei oder so bekennen. Ich wollte einfach nur sagen, was momentan los ist, so mal diese Ist-Situation. Und er hat es natürlich dann auch gleich als Angriff an seine Werte oder so gesehen. Auf jeden Fall hat mir das leid getan, habe ich dann Gott auch gesagt, tut mir leid, ich brauche da immer, da braucht man wirklich Weisheit, wenn man mit den Menschen redet. Und am nächsten Tag waren wir dann wieder zusammen. Und er wollte wieder anfangen, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich muss eins klar machen. Mir geht es nicht um Politik in diesem Leben. Dazu bin ich nicht da. Mein Ziel ist es, von Jesus Christus weiterzusagen. Ich möchte, dass die Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist meine Intention. Und darum geht es mir. Und das war eine Entschärfung der ganzen Situation. Und das war einfach auch wichtig. Also Paulus setzt sich für die Gemeinde ein, weil das ein richtig gewaltiges, tolles Projekt Gottes ist, das über Generationen hinaus dran ist, das zu einem Ende kommen wird, wenn die letzte Person gerettet ist. Dann sehen wir die Methode, die Gott einschlägt, ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir weitertragen. Wir haben sie alle, damit kann er die ganze Welt erreichen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt hier, ist eine bedeutende Verantwortung übernehmen, die Menschen zu ihrem Ziel führt. Hier in unserem Text heißt es, einen jeden Menschen vollkommen machen in Christus. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dieses Vollkommen bedeutet nicht, dass wir perfekt sind. Obwohl in der Bibel heißt es immer wieder, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zum Maß der vollen Größe Christi. Dieses Vollkommen bedeutet nicht, dass ich perfekt bin. Das geht gar nicht, weil ich immer wieder falsche Entscheidungen treffe, die Konsequenzen für mein Leben hat oder etwas sage, was ich dann bereue, so wie mit dem Verwandten, mit dem ich gesprochen habe. Also wir sind nicht perfekt in dem. Aber was hier das vollkommene Wort bedeutet, heißt, dass ich gelernt habe, mit Jesus Christus stabil zu leben. Dass es bedeutet, dass ich mit Jesus Christus eine Reife habe, eine geistliche Reife habe. Und das ist eigentlich das Ziel, das Paulus hier hat, nicht nur, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, sondern dass sie selbstständig eine geistliche Reife haben und die beständig dann auch leben. Und wer Kinder hat, der weiß, wann sind Kinder, wann haben sie sich wirklich abgenabelt, wenn man wirklich einen Eindruck hat, sie leben selbstständig, also jetzt zum Glauben oder verantwortungsvoll, wenn man sich keine Sorgen mehr machen muss, wenn man weiß, die machen die richtigen Entscheidungen. Es gibt in der Bibel, gibt es 5 verschiedene Kategorien. Es fängt an mit den Babys im Glauben in Korinther 3, Vers 1 und 2. Das sind die Neubekehrten. Dann gibt es die Kinder, also das sind die Babys im Glauben. Dann gibt es die Kinder im Glauben, Johannes 2, Vers 12 und 13. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Dann gibt es die Heranwachsenden, die Jünglinge. Das sind die starken Gläubigen, die den Glauben leben und geistliche Kämpfe führen. Dann gibt es die reifen Gläubigen, das sind die Väter. Johannes 2, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann gibt es diesen vollkommenen Mann, wo in Epheser 4, 13 heißt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Also das ist das Ziel. Nicht einfach, dass Leute sich bekehren, das ist, ich möchte mal sagen, fast einfach. Das Schwierige ist doch, jemanden zu begleiten, dass er beständig dann mit Jesus lebt und dranbleibt. Dass er lernt, das Gute und das Schlechte voneinander zu unterscheiden und wirklich vorangeht. Als ich zum Glauben gekommen bin, dann hat mich Thomas, der ist ja der Leiter jetzt von Movida, hat mich ein Jahr lang an die Hand genommen. Er hat ein Jahr jede Woche sich mit mir getroffen. Er hat mit mir die Bibel studiert, mit mir gebetet. Hat beim ersten Treffen hat er gleich ein 20-minütiges Gebet für mein Leben gesprochen. Beim ersten Treffen, das würde normalerweise niemand machen, aber er hat mich ein Jahr begleitet und hat mir wirklich ein Fundament gegeben in meinem Leben, das mir wirklich geholfen hat. Und dann habe ich ein Praktikum hier gemacht nach der Bibelschulzeit. Dann hatte ich den Carsten Pusch, der war der Pastor. Und was er wollte, dass ich, also 2,5 Jahre habe ich diese Zeit in der Gemeinde, war ich tätig. Und er wollte, dass ich immer aufschreibe, was ich jede Woche mache. Und er hat gesagt, ich möchte dich damit nicht kontrollieren, ich möchte, dass du lernst, es aufzuschreiben. Und dann habe ich wirklich jede Woche 2,5 Jahre immer aufgeschrieben, was ich jetzt an geistliche Dienste für die Gemeinde gemacht habe. Und wie viele Stunden. Das hat mir jetzt so geholfen in meinem Leben, weil ich ein Gefühl bekommen habe für die ganze Woche. Weil ich bin ja eigentlich freischaffend in dem, ich bin ja niemandem verantwortlich in dem, aber das hat mich geprägt in meinem Leben. Und dann war, als wir in Amerika waren, Doug McCormack hieß er, der an unserer Seite stand und uns die Gnade Gottes weitergegeben hat. 1,5 Jahre, immer wieder die Gnade Gottes. Ich komme auch aus einem leistungsdenkenden Hintergrund, habe ich so meinen Vater und so mehr das machen. Und diese ganz aus Gnade, das war etwas, wo ich wirklich lernen musste. Und es war so schön, dass da immer wieder Menschen auf meinem Weg waren, die mir geholfen haben, geistlich zu wachsen. Aber hier in diesem Text heißt es, dass den verkündigen wir, ermahnen alle Menschen, lehren alle Menschen. Also es ist interessant, alle Menschen sind für ihn wichtig, also es sind keine ausgenommen irgendwelche Menschen. In aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Also er beschreibt jetzt, er ist an dem Punkt, er hat ja auch Hilfe bekommen von Barnabas und dann auch von Petrus und vielleicht auch noch andere, die dabei waren. Man weiß es ja nicht, er war ja auch einige Zeit war er auch einfach verschwunden. Man weiß ja nicht, was er da alles erlebt hat in Arabien und so weiter. Paulus hat auch Leute gehabt, die ihm geholfen haben auf seinem Weg. Aber es kam dann die Wende in seinem Leben, wo er angefangen hat, sich um andere Menschen zu kümmern. Und das ist etwas, eigentlich gleich von Anfang an hat er verkündigt, gleich als er zum Glauben kam. Und es ist immer, wenn man zum Glauben kommt, kann man gleich anfangen, auch von dem zu erzählen, was man mit Jesus erlebt hat. Aber man kann dann weitergehen und man kann dann ermahnen, ermutigen, lehren. Und das ist etwas, was eine Gemeinde eigentlich haben sollte. In Krasnodar und auch in der FEG in Rostock hatten wir immer ein Ziel, dass wir Zweierschaften hatten. Also das war ein bisschen organisiert auch, dass wir wussten, dass jeder in der Gemeinde wirklich sich auch mit jemandem trifft. Man kann sich einmal in der Woche treffen, einmal im Monat treffen, egal. Man hat eine Zweierschaft, mit der man zusammen Sachen bespricht, sich öffnet, zusammen betet und dass man nicht alleine gelassen ist, weil emotional sich nur in dem Gottesdienst zu sein manchmal nicht ausreicht. Und wir haben das auf die Fahne geschrieben gehabt, wirklich die Zweierschaft, dass jeder jemand suchen muss. Und wir haben uns immer wieder auch dann auch mit Menschen getroffen in der Gemeinde. Man hat sich verknüpft miteinander, man hat gesprochen. Und es war eine in Krasnodar, eine junge Dame, die Christine, die hat immer gefragt, sie ging immer auf Leute zu und hat gefragt, hättest du nicht Lust, dich mit mir zu treffen, um gemeinsam die Bibel zu studieren? Und sie hat immer wieder viele Frauen gehabt, die bereit waren, damit zu helfen. Paulus sagt, dass er sich dafür abmüht. Also ihm ist es wirklich wichtig, dass andere geistlich wachsen. Und wir haben ja auch ein Potenzial mitbekommen, wir sind ja auch schon geistlich reif geworden und wir sollen in diese geistliche Reife auch weitergeben. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Wir sind versetzt worden in das Reich Gottes. Und das hat sich alles verändert in unserem Leben. Alles. Wenn wir den Kolosserbrief lesen, was wir alles in ihm haben, Vergebung der Sünden, neue Perspektive, neue Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen. Es hat sich alles verändert. Paulus beschreibt hier in diesen Versen über sein persönliches Leben, was sich verändert hat in seinem Dienst. Darum sind diese Verse hier so speziell. Und er sagt, dass er in einem ganz großen Projekt eingebunden ist und dass er sich mit Hingabe in diesem Projekt hingibt, die Gemeinde. Das ist das größte Bauprojekt der Geschichte, die es jemals geben wird, wo sich Gott investiert, Jesus investiert hat und die Gemeinde sich auch investieren soll. Und dann haben wir gelesen von diesem Hoffnungsträger, die Hoffnung in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir diese Hoffnungsträger sind, dass die Hoffnung in uns ist. Und die Strategie Jesu war, dass wir die ganze Welt überfluten und die Menschen einladen zum Glauben in die Gemeinde. Es wird einmal ein zu spät sein, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn die Vollzahl der Gläubigen zum Glauben gekommen sind, der Menschen zum Glauben gekommen sind. dann wird es ein zu spät sein für die Menschen. Darum ist es wichtig, dass man heute die Entscheidung trifft und keinen Tag länger wartet. Und dann das Dritte ist, wir helfen, andere zu wachsen. Wir sollen vielleicht in der Gemeinde mal über uns überlegen, ja, wer könnte mir helfen oder wem könnte ich helfen, geistlich zu wachsen, mit wem könnte ich mich treffen. Weihnachten, jetzt komme ich mal, um das alles abzurunden. Habt ihr da was gehört von Weihnachten? Habt ihr etwas von Weihnachten in der Botschaft gehört? Ich denke, das ist alles voller Weihnachten. Alles Geschenke, die Gott uns gegeben hat, die wir auspacken können, die wir in unser Leben anwenden können. Das ist doch wirklich etwas Wunderbares, dass Gott uns das Geheimnis offenbart hat und wir das haben in uns. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Geheimnis offenbart hast. Christus in uns. Nun leben wir nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Und ich bitte dich, dass du das alles gebrauchst in dieser Weihnachtszeit, um Menschen zu erreichen, dass wir diese Hoffnung weitergeben, die Menschen so benötigen in dieser heutigen Zeit. Danke jetzt für die Gemeinschaft und für dein Hiersein. Amen.